Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Annie Sonnenberg. Hallo Annie, stell dich doch einfach mal vor.
Hallo Emilia, das ist schön, dass ich wieder dabei sein kann. Mein Name ist Annie Sonnenberg. Ich bin in Bremerhaven geboren, also quasi an der Nordseeküste. Daher auch mein Facebook-Nutzername Nordsee-Nerd. Da hört man schon raus, ich liebe das Meer. Das ist nicht ganz unwichtig für das Buch, das ich heute mitgebracht habe. Und ansonsten, was man über mich noch vielleicht wissen sollte, meine Brötchen verdiene ich als Lehrerin. Aber immer dann, wenn die Schule mir die Muße dazu lässt, kann ich so sein, wie ich bin. Dann arbeite ich als Schriftstellerin. Dabei gönne ich mir den Luxus, jedes Buch als Unikat zu betrachten. Also manchmal weiß man nicht so genau, welches Genre gerade am Werk ist. Aber mir ist eigentlich nur wichtig, dass die Geschichte einen Spannungsbogen hat und vor allen Dingen, dass ich die Geschichten selbst auch nach Jahren immer wieder gern in die Hand nehme. Das ist mir wichtiger als Konventionen. Und wenn ich schreibe, dann schreibe ich häufig über große Fragen, also Spirituelles, Symbolisches und Mystisches. Aber dabei gebe ich meinen Verstand nie aus der Hand. Ich liebe nämlich die Kombination Denkfreund und Erzählgenießer. Und man kann sagen, meine Bücher feiern das Bleibende im Strom der Zeiten. Deshalb habe ich auch das Motto gewählt, Celebrating the Meaningful, das Bedeutsame feiern. Und dazu gehört für mich auch der Einsatz für Mitmenschen und Mitgeschöpfe, also Nächstenliebe oder auch Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Deshalb mache ich manchmal in meinen Büchern auf Missstände aufmerksam. Und bei dem Band, den ich heute mitgebracht habe, ist das sogar noch mehr. Da gibt es nicht nur Informationen und also hoffentlich Lesegenuss, sondern mit dem Kauf des Buches tut man auch anderen was Gutes. Darüber sprechen wir nachher ja noch ausführlich.
Genau, und ich freue mich, dass du heute zum dritten Mal mein Gast bist.
Ich freue mich auch sehr.
Und vor allen Dingen hast du uns ja heute ein ganz besonderes Buch mitgebracht, ein Herzensprojekt von dir. Wie heißt denn dein Buch?
Das Buch heißt Wasserspiegel und es trägt den Untertitel Gedankenanstöße. Der Klappentext lautet Wasser, Quelle des Lebens, Transport und Fluchtweg, nasses Grab, aber auch Symbol der Taufe, der Reinigung. Nehmen wir uns die Zeit zu betrachten, was dieses Urelement des Lebens uns widerspiegelt. Der Erlös der Anthologie wird der gemeinnützigen Organisation United for Rescue gemeinsam retten e.V. gespendet.
Ganz toll, ich bin beeindruckt. Tolle Sache. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen, aber ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und deswegen habe ich dich ja heute auch eingeladen, dein Buch vorzustellen, weil es so wichtig ist, darüber zu sprechen. Magst du gleich mal anfangen?
Das mache ich. Ich fange am besten vorne an mit dem Vorwort. Liebe Leserin, lieber Leser, mein Großvater hat einmal eine couchtischhohe Bronzeglocke einfach so auf den Kopf gestellt. Als Kind hat mich das schwer beeindruckt. Durfte man das? Natürlich durfte man. Der Wahnsinn hatte Methode. Die Glocke wurde auf einem Gestell verankert und anschließend mit frischem Wasser gefüllt. Schließlich legte mein Großvater einen Hammer mit Gummikopf neben den Versuchsaufbau und forderte mich auf, schlag sie an. Ich zögerte, verspürte aber eine ungewohnt kribbelnde Aufregung und dengelte vorsichtig mit dem Gummihammer gegen das Äußere des Glockenkegels. Heute kann ich nicht einmal mehr sagen, ob ich dabei etwas hörte, obwohl ich den Klang von Bronzeglocken liebe. Denn darauf kam es diesmal nicht an. Entscheidend war, was sich an der Wasseroberfläche zeigte. Von vier Seiten, gleichsam den Ecken der Kompassrose aus, kräuselten sich dreieckige Wellenflächen in Richtung Mittelpunkt. Die Glocke hatte im Verein mit dem Wasser und dem Hammer den Klang sichtbar gemacht. Der erste Gedanke, der mir damals durch den Kopf schoss, war, das ist toll, so können Menschen mit eingeschränktem Hörsinn begreifen, wie der Klang sich ausbreitet. Aber Klang kann man auch fühlen und wenn man die Hände um einen Glockenkörper schließt, spürt man die Vibration. Die Botschaft, die mich erreichte, war auch nicht nur rein physikalisch zu verstehen. Die Tatsache, dass man eine Glocke waagerecht durchschneiden und sich Töne einzeln anhören könnte, fand ich interessant. Aber sie bot mir wenig Relevanz, außer der Tatsache, dass sie mich noch heute dankbar an meinen Großvater denken lässt. Mein Päckchen für den Lebensrucksack an Erkenntnissen, das ich davontrug, enthielt eher die Aufforderung: Bleibe neugierig, bleibe engagiert. Verstehe, wage, erkläre. Daran halte ich mich heute noch. Das macht mutig und stark. Und es bietet eine wunderbare Rahmung für das vorliegende Bändchen, den Wasserspiegel. Wasser begegnet uns mit unterschiedlichsten Stimmungen. Es macht einen Unterschied, ob wir an einem ruhigen Bergsee stehen, im weißen Sand der Südsee oder unter einem Wasserfall. Es ist ein völlig anderes Erlebnis, die Quallen in der Ostsee zu betrachten oder die Nordsee bei Sturm. Und doch ist es immer dasselbe Wasser, egal was wir Menschen damit tun. Die Meere versauern, weil wir bis zum Geht nicht mehr unsere Abneigung gegen Klimaschutzmaßnahmen rationalisieren und salonfähig machen. Die Korallen sterben, viele Menschen verharren in Gleichgültigkeit. Das Wasser bleibt und klagt uns an. Auf dem Ozean dümpeln Plastikstrudel groß wie Kontinente. Und im Wasser selbst lagern sich menschengemachte Altlasten wie DDT an menschengemachtes Mikroplastik an. Seevögel und Meeressäuger verenden qualvoll, weil sie nicht unterscheiden können zwischen Nahrung und unverdaulichem Müll. Denn das war in den Millionen Jahren der Entwicklung des Lebens nicht notwendig. Bis der Mensch in der sogenannten Neuzeit die Natur nicht mehr nur formte, sondern veränderte. Das Wasser klagt uns an. Aber es vermittelt uns auch tiefe Ruhe. Es schenkt uns Unmittelbarkeit. Auch wir gehören zur Schöpfung, zur Natur. Wir sind ein Teil der Ganzheit und können unsere Verbindung zu allem und jedem wahrnehmen. Wir müssen uns nur dafür öffnen. Stellen wir uns vor, an Deck einer Touristenfähre zu stehen, aber bei Regen und dort, wo man an der Reling Dieselgeruch wahrnimmt, weshalb alle anderen gerade unter Deck ihre Seekrankheit auskurieren. Wir schauen ins Wasser. Was sehen wir jenseits der schadstoffbelasteten Gischt? Die Ewigkeit. Wasser ist ein Brunnen der Weisheit. Schauen wir hinein, gleichsam in die H2O gefüllte Glocke, und deuten wir die verschwommenen Bilder, die wir auf den Wellen erkennen. Wir sehen uns selbst. Aber wie? Demütig, herausgefordert, gestolpert, geprüft. Das sind Aspekte, die wir näher beleuchten werden. Aber auch versöhnt und fest verankert ist der Mensch. Das alles sind Grunderfahrungen des Menschseins. Ist Ihnen noch eine weitere Eigenschaft eingefallen? Sehr gut, dann kommen wir auf eine traditionelle Zahl der Perfektion, die 7. So gerüstet lesen wir fiktionale Texte, die Kurzgeschichte The Swim, den Romanauszug Metalog, Erfahrungsberichte, Der Weg zum Triathlon, Menschlichkeit oder Gesetz und Poesie, Dichtung und Wahrheit, Ostermontag, für die ich allen Autoren herzlich danke. Zu Beginn aber steht ein Bericht über die Arbeit des gemeinnützigen Vereins United for Rescue gemeinsam retten e.V., dessen Mitglieder sich für die Rettung der in Seenot geratenen Flüchtlinge im Mittelmeer einsetzen. Ihnen spende ich mein komplettes, für Wasserspiegel anfallendes Schriftstellerhonorar, denn Ihr Engagement halte ich für uneingeschränkt unterstützenswert. Dem Vorsitzenden des Vereins, Dr. Thies Gundlach, sei an dieser Stelle herzlich für seinen Beitrag gedankt. Während ich diese Zeilen schreibe, tobt in der Ukraine ein unbeschreiblicher Krieg. Mir geht ein Vers aus einem Gedicht von Matthias Claudius nicht aus dem Kopf. Es ist leider Krieg und ich begehre, nicht schuld daran zu sein. Ich spüre, dass ich, obwohl ich immer schon gesagt habe, was ich denke, wenn ich ungerechtes oder gefährliches Handeln oder Nichthandeln sah, dass ich also trotz alledem Mitschuld daran tragen könnte. Dieser Eindruck verdrängt fast alles andere. Aber das stille, von den Medien weniger beachtete Leid der Welt geht weiter. Und es verdient ebenfalls Beachtung. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, trotzdem gerade jetzt zu veröffentlichen. Denn jeden Tag ertrinken Flüchtlinge im Mittelmeer und deren Rettung wird kriminalisiert. Das ist gegen alles, woran ich glaube. Das ist böse. Das kann ich nicht zulassen und Sie sicher auch nicht. Ich stand kürzlich vor einem Thunfisch in einer Dose. Es war in einem inhabergeführten Bioladen und der Thunfisch hatte ganz offensichtlich eine faire Chance gehabt, dem Angler, ja Angler, zu entkommen, denn er war laut Verpackung per Hand von einem traditionellen Fischerboot aus geangelt worden. Ich fand das fair und das war mir wichtig, denn ich weiß, dass die Thunfischbestände sich nur langsam erholen und vor einigen Jahren völlig überfischt waren. Aber als ich las, dass der Fisch im Mittelmeer geangelt worden war, wurde mir übel. Wie gnadenlos gehen Menschen miteinander um? Und warum? Ist es Gier, Gedankenlosigkeit, Hass oder Angst? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte nicht bei Homo homini lupus stehen bleiben. Also bei der Feststellung, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Ich möchte mich, unbeeinflusst durch Lob oder Einschüchterung, mutig dem widmen, das zu sagen, was ich als richtig erkannt habe. Um die Welt ein kleines bisschen mütterlicher zu gestalten. Mit dem Kauf dieses Bändchens haben Sie ebenfalls einen Beitrag dazu geleistet. Und sicher haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch Ihre eigenen Wege, Missstände sichtbar zu machen, um Abhilfe zu schaffen. Wie schön, wenn wir erkennen, dass wir trotz aller unserer Fehler in der Mehrheit sind, wenn wir Gutes wollen. Am Wasser, im Wasser, von Wasser getränkt, das unseren Durst stillt. Wir bestehen zu einem hohen Prozentsatz aus Wasser. Wasser erfrischt uns, warmes Wasser entspannt uns, heißes Wasser wärmt uns. Wasserorte sind Orte der Entspannung. In der traditionellen chinesischen Medizin gehört zum Wasserelement untrennbar die Weisheit. Und das führt uns zurück zum Spiegel, den das Wasser uns vorhält und in dem wir durchaus auch Gutes bewundern können. Denn am Wasser zu stehen führt uns zurück in einen Zustand, in dem unser moralischer Kompass seine Stärke entfalten kann, in der wir uns einerseits der Urgewalt ausgeliefert, andererseits aber, und das ist wichtiger, beschützt fühlen in der Schöpfung, in einer Welt, die in guten Händen ist, wie immer man diese Hände auch bezeichnet. Es hat mich ehrlich gesagt immer genervt, wenn ich den Slogan »Gottes Hände, unsere Hände« las, als ob Gott nicht selbst auf unterschiedlichste Arten wirken könnte. Aber gemeint war natürlich die Aufforderung an den Menschen, gerade deshalb die eigenen Hände nicht in den Schoß zu legen. Im Mittelmeer sind unsere Hände gehalten von Gottes Händen, notwendiger denn je. Und die dort helfenden Hände können wir unterstützen. Zum Beispiel durch eine Spende an United for Rescue. Wasser spiegelt auf sanfte Weise unsere eigene Befindlichkeit auf uns zurück und lässt uns erkennen, was ist, wo wir handeln müssen, wo wir Ruhe finden dürfen und vielleicht auch, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wasser ist und bleibt geheimnisvoll, aber sein Geheimnis ist eines, dass es immer wieder wert ist, betrachtet zu werden. AS am Vorabend des Ostertages 2022. Als nächstes lese ich gleich mal weiter, und zwar die Geschichte, bei der die Idee zur Spendenaktion entstanden ist. The Swim. Es ist ein sonniger Tag vor Sylt. Die Wassertemperatur liegt bei 12 Grad. Außer versprengten Hundebesitzern befindet sich niemand am Strand. Auf dem Wasser erkennt man am Horizont ein Boot der Wasserschutzpolizei. Davor eine Reihe von Stand-Up-Paddleboats. Von oben sehen sie lustig aus, wie langgezogene Spiegeleier, die in der Sonne braten und in denen man mit einem Essstäbchen rührt. Das Bündel Mensch vor Hörnum brät und rührt nichts. Überhaupt nichts. Es kommt ihr vor, als sei sie schon ewig geschwommen. Links, rechts, der Kopf wendet sich mit jedem zweiten Kraulzug die Rückenmuskeln arbeiten. Aber das geschieht mechanisch. Sie ist nicht richtig bei der Sache. Sie versucht, ihre Umgebung wahrzunehmen. Die Unterwasserwelt vor Sylt ist reich. Fische und Quallen müssen unmittelbar in ihrer Nähe sein. Hummer vielleicht auch. Aber es funktioniert nicht. Sie sieht sie nicht. Selbst die Wellen verschwimmen zu noch gedrängterer Frequenz, verschwimmen zu einem Nebel. Und der Sonnenschein, den sie zurückwerfen, zwingt sie immer wieder, die Augen zu schließen. Die Sonne verschwindet hinter einer Wolke. Sie ist eine geübte Schwimmerin. Die häufige Seitwärtsbewegung irritiert sie nicht. Sie öffnet die Augen und lässt sie auch auf. Es funktioniert nicht. Alles, was sichtbar ist, sind die eigenen Hände. Ihre Unterarme sind im Schwarz des Neoprenanzugs unsichtbar. Aber auch das nimmt sie nicht einmal wahr. Wieder verlässt sie der Mut. Sie spürt ihre schmerzenden Schultern. Der Spann ihrer Füße und die Unterarme scheinen heiß vor Anstrengung trotz des kalten Wassers. Ihr Atmen ist laut und heftig. Sie hört sich selbst zu und bemerkt das erst, als sie sich fragt, ob sie bereits schon länger so keucht. Es ist erwartbar, dass sie nach der Strecke, die hinter ihr liegt, außer Atem ist. Aber die Strecke, die vor ihr liegt, ist noch so lang. Hektisch gehen ihre Bewegungen, unregelmäßig. Panik erfasst sie. Sie weiß, wenn sie jetzt einen Krampf bekommt, wird sie ertrinken. Und nun erfasst sie doch etwas von ihrer Umgebung. Das Boot der Wasserwacht ist nicht mehr zu erkennen, so weit hat es sich entfernt. Der ihr räumlich nächste Paddler hat in Richtung Strand abgedreht. Und sie hat nicht mehr die Kraft zu schreien. Sie braucht sie, um sich über Wasser zu halten. Noch immer hört sie ihren Atem, unnatürlich laut. Und dann wird sie plötzlich ganz ruhig. Ihre Gedanken bekommen Bewegungsfreiheit, schwimmen nicht in der Nordsee, sondern im Meer des Gewissens. Sie denkt an die unzähligen Heimatlosen, die im Mittelmeer ertrunken sind, die immer noch ertrinken. Sie fühlt sich ihnen plötzlich nah, sehr nah. Sie weiß, was es heißt, wenn die Kräfte einen zu verlassen drohen. Sie kennt die Angst und niemand soll sie haben. Sie schmeckt die Gischt auf ihren trockenen Lippen. Wenn sie sich doch nur eingesetzt hätte, wenn sie sich doch nur jetzt in diesem Augenblick einsetzen könnte für die hilflosen Menschen im Mittelmeer. Bis jetzt hat sie immer nur gespendet. Gespendet und gebetet. Es kommt ihr nicht in den Sinn, für sich selbst zu beten. Nein, sie betet zuerst für die anderen, dann pauschal für alle, die sie kennt. Ein Gedanke schießt ihr durch den Kopf. Ich will das wieder gut machen. Ich will helfen. Dann erst betet sie, fast verschämt. Auch für sich selbst. Ein neuer Gedanke steigt in ihr auf und er stärkt sie, drückt sie wieder über Wasser. Wenn sie das hier überlebt, wird sie etwas für vertriebene Menschen tun. Sie wird sich etwas ausdenken, um die, die angekommen sind, zu unterstützen. Und sie wird sich dafür einsetzen, dass niemand mehr im Stich gelassen wird, der in Seenot einem anderen Schiff begegnet. Ja, das wird sie tun. Aber sie wird nicht versuchen, das wieder gut zu machen, was andere verbockt haben. Denn dass sie sich diese Schuld aufbürdet, erkennt sie als eine Folge der Depression. Seit vielen Jahren hat sie diese Schwere auf den Schultern getragen. Das will sie jetzt nicht mehr. Sie wird sich wehren für sich selbst und für die anderen. Sie versucht, ihrem Atem wieder Rhythmus zu geben. Ihre Unterarme verkrampfen, aber sie stellt fest, dass das Wasser sie immer noch trägt. Nein, sie wird sich nicht unterkriegen lassen. Sie kämpft gegen die Verspannung, die Seelenschwere, den Wellengang. Der Wind, der ihr ins Gesicht bläst, muss sich verstärkt haben. Wie ein eiskaltes Messer reißt er Löcher in die Luft und in ihre Haut. Aber das fühlt sich nicht kälter an als der Teil ihres Körpers, der im Wasser liegt. Ich muss hier raus, denkt sie. Ich will hier raus. Ich werde ans Ufer gelangen. Und dann passiert es wieder. Sie sieht ihre eigenen Hände. Diesmal meint sie zusätzlich, ihre eigenen Augen vor sich zu erkennen. Sie schauen auf ihre Hände. Nein, nicht auf ihre Hände. Sie schauen auf die Hände ihrer Mutter. Ihre Mutter, wie sie im Nichtschwimmerbecken vor ihr im Wasser zu sitzen scheint, wassertretend, mit verkrampftem Gesicht ihrem Kind pflichtschuldigst vormachend, wie man schwimmt. Und ihr Kind will das nachmachen, aber wegen des unsicheren Blicks ihrer Mutter weiß es sofort, schwimmen ist schwer. Und es ist gefährlich. Man kann im Wasser ertrinken. Das hat sie gelernt, bevor sie zum ersten Mal das Becken betrat. Die Augen der Mutter scheinen diese Gefahr zu bestätigen. Und die Notwendigkeit zu lernen, sich über Wasser zu halten. Aber es wird noch lange Zeit dauern, sehr lange, bis es dem Kind endlich gelingt, sich abzustoßen und vom Wasser tragen zu lassen. Vom Wasser, nicht von den Augen ihrer Mutter. Lange Zeit verbleibt dieses hilflose, hochkonzentrierte Gesicht vor ihrem inneren Auge. Fast am Ertrinken sei ihre Mutter, könnte man meinen. Das Kind empfindet Mitleid mit der Mutter, aber auch Bedrängung. Bedrängung, die ihr älteres Ich als Wut interpretiert, als Wut über den Übertrag der Hilflosigkeit auf das Kind, das doch so sehr Sicherheit gebraucht hätte, um ins Wasser zu springen. Sie verspürt plötzlich Stolz darüber, dass sie sich immer wieder im Nichtschwimmerbecken abgestoßen hat vom Boden, bis unter der hämischen Frage des Schwimmlehrers, was soll das denn werden, endlich das Wasser sie trug. Gesprungen ins Wasser, das ist sie nie, aber sie kann schwimmen und ihre Muskeln sind trainiert. Sie verdrängt die Frage, ob ihre Muskeln stark und ausdauernd genug sein werden, um sie zurück ans sichere Ufer zu tragen. Die Angst von heute überträgt sie in die Frage, ob Mitleid und Bedrückung dem Kind Angst gemacht haben. Und sie findet eine Antwort. Damals hat sie das nicht so empfunden. Das glaubt sie zumindest. Da ist die eigene Mutter immer die Heldin, die Beschützerin. Und das ist ja bei Licht besehen trotz allem so gewesen. Aber diese hölzernen Bewegungen, zusammengedacht mit der strikten Weigerung, bewusst zumindest so viel Sport zu treiben, dass man über das Arsenal natürlicher Bewegungsabläufe seines Körpers verfügt, machen ihr Angst. Sie machen sie auch wütend. Sie will schreien, irgendwie die Kraft dazu doch noch aufbringen. Aber sie tut es nicht, denn sie ahnt, wenn jemand so pflichtbewusst vor seinem Kind her Wasser tritt, obwohl die Muskeln in Armen, Beinen und vermutlich auch dem Rücken nicht mal annähernd stark und geübt genug dafür sind, dann hat das Gründe. Und der furchtsame Blick in den Augen ist sicher nicht ursachenfrei. Gehorsam, klingt es in ihrem Kopf. Pflichterfüllung. Nicht du selbst zählst, sondern nur der andere. Das hat sie oft gehört. Aber nur die Erfüllung von Pflichten ist ihr selbst aufgebürdet worden. Und auch nur die Erfüllung weniger, nachvollziehbarer Pflichten. Sinnvoller Pflichten. Sie hat erkennen dürfen, dass man dem anderen erst dann wirklich gerecht werden kann, wenn man sich auch selbst anerkennt. Die Kinder vor dem Wirtschaftswunder trugen die Wunden der Kriegsgeneration in die Nachkriegszeit hinein auf ihren Schultern. Bis heute. Wenn ihre Mutter sich doch damals nur hätte freischwimmen können. Kann sie es vielleicht jetzt für sie tun? Kann sie, wenn sie das Ufer erreicht, jene geistige Unabhängigkeit erringen, die die amerikanische Tradition auch für das Körperliche postuliert? Bring deinem Kind das Schwimmen bei, dann wird es stark und unabhängig? Ja, Schwimmen rettet Leben, schießt es ihr durch den Kopf. Einige ihrer Freunde sind Rettungsschwimmer bei der DLRG und haben sicher schon einige Leben gerettet. Und Schwimmen rettet das eigene Leben. Sie fühlt sich wie schiffbrüchig, wünscht sich, die DGZRS käme vorbei oder die Wasserwacht, die Küstenwache oder ein Katamaran. Aber niemand ist in Sicht. Ihre Muskeln sind steinhart. Aber noch immer schwimmt sie eisern weiter. Links, rechts, Atemzug. Links, rechts, Atemzug. Dann geht sie zum Brustschwimmen über. Zu langem Kraulen reichen ihre Kräfte wohl nicht mehr. Etwas Rot-Weißes streift ihr peripheres Gesichtsfeld, aber sie weiß, es ist kein Segelboot. Und viel zu weit entfernt. Sie lässt die Wahrnehmung ziehen. Ihre Nase füllt die entstehende Sinneslücke mit dem Geruch von Algen. Ranzig, denkt sie. Und dann? Aber Algen sind der Ursprung des Lebens. Sie haben den ersten Sauerstoff produziert. Und sie produzieren ihn immer noch. Kurz stellt sie sich vor, wie schön es wäre, unter Wasser von Algenodem am Leben erhalten zu werden. Dann hat sie sich wieder in der Gewalt. Sie muss schwimmen, immer weiter schwimmen, ans rettende Ufer. Und plötzlich hat sie wieder Kraft. Das Wasser trägt sie und sie spürt, trotz des deutlich verlangsamten Tempos, Schwimmen macht Freude. Selbst jetzt noch. Selbst das Brustschwimmen macht sie frei. Sie erinnert sich an das Hochgefühl, das sie überkommen hat, als sie endlich das Seepferdchen errungen hatte. Ebenso stark, wenn auch ruhiger und vorher mehr mit Versagensängsten verknüpft, ist die Freude gewesen, als sie zum ersten Mal mit dem Freischwimmerabzeichen am Badeanzug ins Wasser stieg. Wie mag es ihren Eltern nach dem Krieg ergangen sein? Hat man sie einfach so ins Wasser gehen lassen, weil alle mit sich selbst beschäftigt waren und mit dem Wiederaufbau? Oder hat man es ihnen verboten, weil überall Blindgänger lauern konnten? Sie weiß es nicht und nimmt sich vor zu fragen, sobald sie wieder zu Hause ist. Zu Hause. Diesen Gedanken verdrängt sie schnell. Er macht sie schwach vor seltsamer Trauer und vor Angst. Aber sie spürt auch, so wie sie damals bei den Schwimmabzeichen aus dem Wasser gestiegen ist, so will sie heute aus dem Wasser steigen. Für sich selbst auch, ja, aber vor allem für alle. Dem Tang entschweben, aus der dunklen Verwesung ins Licht. Aber sie weiß nicht, ob sie es schaffen kann und sie fragt sich, war das letzte Freiwassertraining vor ihrem ersten Triathlon-Wettkampf es tatsächlich wert gewesen, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen? Die Wahrheit ist, sie hat es nicht so eingeschätzt, als könne sie bei gutem Wetter in diese Gefahr geraten. Jeder hat sie gewarnt, ihr angeraten, vorsichtig zu sein. Und sie hat alles berücksichtigt. Neoprenanzug, Wetterbericht, Wassertemperatur, Wasserqualität. Und natürlich ist sie durchtrainiert. Sie braucht das, um sich selbst zu fühlen. Sie freut sich darauf, die 1,5 Kilometer hinter sich zu lassen und für alle aus dem Wasser zu steigen. Das ist so viel mehr als nur der Triathlon. Aber jetzt gerade fällt es ihr schwer, sich zu fühlen. Sie muss sich versehentlich gedreht haben. Sie schaut nach vorne und meint, Föhr zu erkennen. Gut, dass sie das bemerkt hat. Langsam erreicht sie wieder die richtige Ausrichtung. Der Strand oberhalb der tückischen Strömungen vor der Südspitze Sülz scheint noch immer gleich weit entfernt zu sein, aber das beunruhigt sie nicht. Diesen Effekt kennt sie. Und sie weiß, sie ist die meiste Zeit trotz allem recht schnell geschwommen, gekrault. Aber sie weiß auch, all die Gefühle, all die Gedanken, die sie beschäftigen, können nur wenige Sekunden in Anspruch genommen haben. Die Zeit hat sich zur Ewigkeit verdichtet. Wieder hört sie ihr eigenes röchelndes Atmen, wie eine Kreissäge unmenschlich. Und ihre Beine kribbeln. Sind das Taucherflöhe? Nein, die treten nur bei starkem Druckabfall auf, nicht beim Schwimmen über Wasser. Noch ist sie über Wasser und da will sie auch bleiben. Wie mochte es wohl unter Wasser sein? Sicher war es wundervoll, in dieser reichen Tierwelt zu leben. Vielleicht ertrank man gar nicht. Oder vielleicht war es gar nicht so schlimm zu ertrinken. Trockenes Ertrinken. Das Wort hängt plötzlich wie ein zusätzlicher Schleier vor ihr, den sie zu durchschwimmen hat. Sie traut sich kaum zu atmen. Sie darf kein Wasser einatmen. Aber wenn sie eine Meerjungfrau wäre, dann ginge das. Oder ein Fisch. Delfine, Wale und Seehunde kamen auch damit klar, in kaltem Wasser zu schwimmen. Die waren Säugetiere, die waren mit ihr verwandt. Gab es hier Seehunde? Ihr Blick schweift über der Wasseroberfläche umher. Sie merkt, dass auch ihre Gedanken abschweifen und ringt um ihre Konzentration. Sie hat Angst, nackte Angst. So große Angst, dass sie kaum atmen kann und sich auch kaum bewegen. Warum soll sie das auch tun? Vielleicht kommt eine Robbe vorbei und trägt sie. Oder ein Delfin. Sogar einen Orca hätte sie in diesem Moment umarmt. Sie fühlt sich leicht und fröhlich, auch wenn sie ihre Glieder nicht mehr spürt. Hoffnung keimt in ihr auf. Und Vertrauen. Alles wird gut, das weiß sie. Sie vertraut, gibt ihr Leben hin. Und dann wird ihr mehr Hoffnung geschenkt. Hoffnung, denkt sie. Glaube, Hoffnung, Liebe. Geliebt hat sie zu wenig, aber jetzt hat sie das Gefühl, alles und jeden zu lieben. Sie spürt, wie diesige Luftmassen vor sich, diese Benommenheit, in der Blick versinkt. Erschöpfung hat ihren ganzen Körper ergriffen. Tiefe Erschöpfung. Wie schön, denkt sie, wäre es doch, jetzt ganz sanft und leise einfach zu versinken, versöhnt mit der Welt. Mit der Vergangenheit ist sie schon versöhnt und mit der Zukunft auch, wie immer sie aussehen mag. Aber was ist mit der Gegenwart? Will sie wirklich aufgeben? Ist ihr alles egal? Oder hat sie gelernt, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen? Aber muss man deswegen aufgeben? Nein, es geht darum, sich mit sich selbst genauso zu versöhnen wie mit der Welt. Sich selbst zu besiegen, weiterzuschwimmen, die Angst zu überwinden, die doch nichts weiter ist als ein Warnsignal, das sie retten soll, das sie im Übermaß aber lähmt. Ja, das ist zugleich Versöhnung. Willkommen, Angst. Danke, dass du mich warnst. Aber bitte geh jetzt, denn ich lerne. Ich gehe weiter. Ich schwimme mich frei. Ihre Gedanken rasen im Neuronenfeuer. Wasser, Symbol des Lebens, Plazenta der Lebewesen. Zugleich der blanke Hans, in dem sie schwimmt. Die Nordsee, die Mordsee. Zugleich ihr Geburtsort. Ihre See, die sie liebt. Salzwasser, untrinkbar. Und doch genährt von Regen, lebensrettendem Nass. So wie die Nordsee bei Sturm Tränen hervorruft, die das Regenwasser, das gegen die Wangen weht, verdünnt und vertreibt, so ist das Meer. Gefährlich, grausam, aber vor allem eines. Liebe. Derselbe Regen, der über dem Meer fällt, tränkt die Pflanzen und die Kette des Lebens beginnt von vorn. Wachstum, aber nicht unendlich, nicht grausam, sondern liebevoll. Und doch stark, so wie die Niagara-Fälle oder Iguazu. Stärke, Kraft, Macht. Und doch denkt sie daran in aller Stille. Sie sieht die Bilder vor sich ohne Ton. Die Schönheit genügt. Der Glanz des Sonnenuntergangs über einem Bergsee, dann Dunkelheit und der erneute Aufgang der Sonne. Die Ägypter stellten sich eine Barke vor, mit der die Sonne nachts sicher durch die Unterwelt fuhr, um tags den Lauf von neuem zu beginnen, im selben Schiff. Nach dem Tod das ewige Leben. Das Leben ist es wert, geliebt zu werden. Es hat in einem Meer begonnen, einem anderen als diesem, einer anderen Chemie, aber in einem Meer. Der Ursuppe vielleicht. Sie zittert, ihr Gemüt assoziiert wirr hintereinander. Sie landet wieder bei Versöhnung. Es geht im Leben um Versöhnung, um Verzeihen und um Liebe. Sie will alles überwinden, was sie davon abhält, zu lieben. Und sie weiß, sie muss dafür auch die direkte Aufgabe überwinden, zu schwimmen. Wenn sie zu sehr am Leben hängt, macht sie vielleicht Fehler und das kostet Kraft. Sie muss lernen, loszulassen, denn dann kann sie die Aufgabe erfüllen. Und was wichtiger ist, dann kann sie lernen, wirklich zu lieben. Auch sich selbst und alle und alles sonst auch. Der Gedanke nimmt ihr den Druck. Und er kann den Druck von allen nehmen, denn alle sind miteinander verbunden. Alles ist verbunden. Alles ist gut. Ihr Atem geht schließlich ruhiger, ihre Gedanken verblassen. Und sie nimmt die Umwelt wieder wahr. Das da vorn, ist das eine Fata Morgana? Nein, es ist der Naturhafen von Hörnum. Wieder das Rot-Weiße. Das muss der Leuchtturm sein. Soll sie darauf zuschwimmen? Oder doch lieber in gerader Linie zum Strand? Wie ist das nochmal mit den Berechnungen? Muss man nicht schräg schwimmen, um den kürzesten Weg zu finden, zumal die Wellen sich bewegen? Es ist ihr egal. Sie schwimmt einfach weiter. Es ist ihr egal, ob sie den Hafen erreicht oder den Leuchtturm oder den Strand. Das Wasser trägt und es wird weitertragen, auch wenn es sie sanft aufnimmt. Ihr Kinn rutscht ins Wasser. Sie sieht ein Licht, das sich auf den Wellen bricht. Kommt es von über oder unter der Oberfläche? Oberfläche, was war das eigentlich? Sie sehnt sich nach einem sicheren Hafen, danach endlich anzukommen. Und es ist ihr egal, ob er unter oder über dem Meeresspiegel liegt. Wenn es ein Leuchtfeuer ist, könnte jemand sie sehen und ihr zu Hilfe kommen. Also hebt sie den Kopf, um nachzusehen, auch wenn es mitten am Tag ist und eigentlich kein Feuer brennt. Etwas Rot-Weißes scheint ihr entgegen, von der Sonne angestrahlt. Ja, denkt sie, das da hinten ist der Leuchtturm von Hörnum. Und das Brummen in meinem Kopf, das könnte ein Boot der Wasserwacht sein. Dann sinkt ihr schwerer Kopf wieder auf die samtene Dunkelheit zu. Und zwischen den Gischtstreifen, die wie Milchschaum auf Latte Macchiato schwimmen, erkennt sie bunte Fische. Ich lege kurz den Kopf ab, denkt es in ihr. Ich muss sie nur kurz ausruhen. Hier riecht es so gut, nach lebensspendenden Algen. Ich bin eine Meerjungfrau. Sie legt den Kopf aufs Wasser, nur ganz kurz. Aber ihre Arme und Beine paddeln weiter auf den Leuchtturm von Hörnum zu.
Das war sehr, sehr schön.
Das freut mich.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Du hast ja selbst auch gesagt, dass das hier ein Herzensprojekt ist und das ist wirklich so, da kommen so viele wichtige Themen drin vor.
Ja, das hat man jetzt bei dem letzten Text auch von dir wirklich gemerkt. Das war auch sehr emotional. Mhm. Ich habe währenddessen auch nachgedacht, wo ich es gehört habe. Also da kommen natürlich auch Gedanken hoch und so. Also das merkt man auf jeden Fall, dass es bei dir ein Herzensprojekt ist. Wie kam es dazu, dass du zu diesem Thema ein Buch schreiben wolltest?
Ja, also das fing alles mit The Swim an, mit der Kurzgeschichte. Da geht es ja an einer Stelle um die Situation von Flüchtlingen im Mittelmeer. Und wenn ich das mal ganz kurz skizzieren darf, es ist ja im Prinzip so, dass Europa sich an dieser Stelle abschottet, Zuständigkeiten auslagert, und zwar an teils fragwürdige Stellen und illegale Pushbacks übersieht und viele andere Dinge, die durchaus zu kritisieren sind. Das hat zivile Seenotrettung notwendig gemacht, weil die staatliche immer weiter zurückgefahren worden ist in den letzten Jahren. Aber genau diese zivilen Retter werden gleichzeitig für ihre Hilfe vor Gericht gestellt und damit kriminalisiert. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Und da habe ich eine Rückmeldung bekommen von einem Leser. Da musst du unbedingt eine Spendenaktion für die Seenotrettung für machen. Ja, und ich habe dann überlegt, für wen konkret man spenden könnte. Da muss man sich natürlich ein bisschen schlau machen. Aber das Lustige ist, Emilia, du bist auch mit Schuld sozusagen daran. Bei der Aufnahme vom letzten Podcast haben wir uns nämlich unterhalten und uns ein bisschen gegenseitig, habe ich das Gefühl, inspiriert. Also du auf jeden Fall hast mich inspiriert. Und ich habe dann mitgeschrieben, The Swim, als Buch mit Infos und gegebenenfalls Gastbeitrag der Organisation. Das war deine Idee. Als ich sagte, Mensch, ich habe The Swim gerade rausgebracht und wie mache ich da jetzt eine Spendenaktion zu, hast du sofort gesagt, mach Gastbeiträge. Und das fand ich ganz toll. Vielen Dank dafür.
Sehr gern, weil es ist ein wichtiges Thema.
Ja, definitiv. Ich habe dann, wie gesagt, recherchiert und bin auf den gemeinnützigen Verein United for Rescue e.V. gestoßen. Die sammeln eben Spenden für die zivile Seenotrettung. Die waren maßgeblich am Kauf von Rettungsschiffen beteiligt, also an der Finanzierung, zum Beispiel von der CI-4 oder der Sea-Watch 4. Die sind vielleicht einigen Leuten aus den Nachrichten noch bekannt. Und sie finanzieren zum Beispiel auch Anwälte für zu Unrecht kriminalisierte Helfer. Die ganze Aktion ist 2019 entstanden, ursprünglich aus einer Initiative vom Evangelischen Kirchentag. Mittlerweile wird das aber nicht nur von Kirchen oder anderen religiösen Organisationen unterstützt, sondern von einem ganz breiten gesellschaftlichen Bündnis, was mir sehr gefällt. Zum Beispiel sind auch dabei die Ärzte ohne Grenzen oder der DGB, also der Deutsche Gewerkschaftsbund, und noch viele, viele andere. Und das, finde ich, liegt auf so vielen Schultern. Das ist durchaus etwas, das ich sehr mag. Deswegen spende ich denen ab sofort mein komplettes Schriftstellerhonorar, was für Wasserspiegel eben anfällt. Deren Motto lautet nämlich: Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Also Punkt richtig ausgeschrieben. P-U-N-K-T. Und ich finde das toll. Noch vor Politik und Bürokratie. Einfach als Selbstverständlichkeit. Man lässt niemanden ertrinken. Und das hat mich überzeugt. Ich habe dann Gastautoren angefragt. Und ich konnte eine ganze Reihe von ihnen gewinnen. Ich habe ja schon gesagt, dass der Vorsitzende des Vereins dabei ist, Thies Gundlach. Außerdem Henning Böger, Markus Lenk und Martin Schmidt-Kortenbusch. Wir haben unterschiedlichste Textformen eingearbeitet, Essays, Gedichte, einen Romanauszug und eben besagte Kurzgeschichte, The Swim. Und das ergibt zusammen eine ziemlich gehaltvolle Mischung an Gedankenanstößen. Und Marcel Dennhardt hat sich mit Cover und Satz einmal mehr selbst übertroffen. Das möchte ich an dieser Stelle dankend erwähnen, weil wir seit Jahren wirklich sehr gut zusammenarbeiten. Ja, das war's im Prinzip. Und jetzt ist es rausgekommen, das Buch.
Genau. Man hört wahrscheinlich, dass es heute sehr ernst ist. Also es ist heute nicht lustig, sondern ein sehr ernstes Thema, was auf jeden Fall angesprochen werden muss. Und deswegen, wie ich es vorhin auch gesagt habe, so, du kommst bitte in meinen Podcast. Wir müssen darüber sprechen. Und ich fahre auch sehr gerne an die Küste nach oben. Also das haben wir beide gemeinsam. Und wenn ich dann immer am Strand oder kurz vorm Strand so Richtung Strand laufe, läuft man an diesen kleinen Häuschen vorbei. Deutsche Seenotrettung. Und dann denke ich immer so, alle laufen vorbei. Niemand wirft was in die Spendendose. Aber alle wollen gerettet werden. Aber die machen es ja alle ehrenamtlich. Und es ist so schade, dass man einfach sagt, rette mich, der Rest ist mir egal. So ist das ja leider meistens, ne? Oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, genau so. Also es war mir wirklich auch lange Zeit nicht bewusst, obwohl ich mit diesen Namen, so DGZRS, also die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger oder DLRG, schon ewig aufgewachsen bin. Es war mir wirklich nicht bewusst, dass die sich ausschließlich aus Spenden finanzieren. Also man sollte meinen, sowas Wichtiges wie Seenotrettung, gerade auch an der Küste, würde vom Staat mitfinanziert. Und ja, die sind eben wirklich auf Spenden angewiesen.
Ja, und das ist wirklich traurig, ne? Also ich habe im Bekanntenkreis auch Rettungsschwimmer. Also man kriegt so einiges mit, wie es auch im Sommer so an den Stränden abläuft. Und viele denken immer so, ja, die machen nur Party, was ja gar nicht stimmt. Also die haben einen langen Tag, sitzen in der Sonne, opfern teilweise auch, also nicht nur ihre Freizeit, sondern auch ihren Urlaub und müssen eigentlich die 8 Stunden oder länger, die sie dort am Strand sitzen, wachsam sein, weil das verlangt wird, ne?
Ja.
Und ja, dass mal so ein Badegast vorbeikommt und sagt Danke, passiert ja auch nicht wirklich.
Ich wollte gerade sagen, wir könnten eigentlich Danke sagen.
Nee, alles gut, also das ist so ein bisschen traurig, weil die retten ja nicht nur, sondern wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, als Kind, ich habe am Strand gebuddelt, man hat dann so ein bisschen im Sand gespielt und mich hat damals eine Wespe gestochen. Und wo ist man hingegangen? Natürlich zu den Rettungsschwimmern. Die machen mehr als Leben retten, sondern sie verarzten auch. Sie machen Erste Hilfe. Und ich finde auch, Schwimmen lernen ist halt sehr, sehr wichtig. Und das wird halt auch teilweise vernachlässigt so ein bisschen, jetzt Corona-bedingt natürlich auch, dass es nicht nachgeholt wird. Aber es ist wichtig, dass Kinder schwimmen lernen, weil wir haben überall Wasser, in Deutschland oder weltweit. Man hat überall Wasser und vielleicht auch auf dem Grundstück einen Pool. Und man kann ja auch in so einem kleinen Pool ertrinken. Daher finde ich das ganz wichtig, dass die Kinder heutzutage schwimmen lernen. Ob nun in der Schule oder im Schwimmkurs.
Ja, da kann ich dir echt nur zustimmen. Also in der Schule, wo ich arbeite, oder hinter der Schule, wo ich arbeite, da ist direkt auch ein Kanal. Und es war ja schon vor Corona so, dass das mit dem Schulschwimmen teilweise ein Problem war, weil ja so viele Bäder auch geschlossen worden sind.
Ja, das stimmt.
Also ich will jetzt nicht Spaßbad gegenüber Olympiabad oder so gegeneinander ausspielen. Das liegt mir fern. Beides ist wichtig und gut, aber wir müssen eben aufpassen, dass wir auch noch genügend Bäder haben, dass wir jedem Kind wirklich anbieten können, schwimmen zu lernen.
Das stimmt. Und die Schwimmkurse, die nachmittags stattfinden für Kita-Kinder, Vorschüler und natürlich Schulkinder, die Kurse sind ja. Also man kann ja nicht 20 Kinder unterrichten, ne? Also ein Schwimmlehrer oder Rettungsschwimmer, es geht ja nicht. Die sind halt immer ausgebucht, ne? Es gibt Wartelisten. Es ist so ein bisschen schade, wie das läuft, dass es vernachlässigt wird. Dabei ist es wichtig. Also ja, Lesen lernen ist genauso wichtig, das würde ich jetzt hier auch gar nicht in Frage stellen. Aber Schwimmen lernen ist wichtig, es ist Sommer. Und wir wollen alle an den Strand gehen mit den Kindern und dann können die Kinder nicht schwimmen und das ist natürlich dann immer sehr schade.
Ja, aber andersrum, wenn sie dann schwimmen lernen, dann können sie vielleicht auch irgendwann einen Triathlon schwimmen. Dann genau. Schließen wir den Kreis.
Genau. Genau. Ja, also du hast ein ganz tolles Buch erschaffen und ich hoffe, dass es ganz viele kaufen, dass du ganz viel spenden kannst. Und ja, dass ganz viele wach werden und da auch mal gucken, wie das so abläuft. Ne?
Ja, das hoffe ich auch. Ich war es ja auch nicht allein, die das gemacht hat. Ich hatte bloß die Idee.
Genau, da sind ja ganz viele beteiligt. Die hast du ja alle schon erwähnt. Das ist sehr, sehr schön. Wo finden wir dich denn bei Social Media?
Ja, also ich habe eine eigene Webseite. www.anniesonnenberg.de. Also alles in einem Wort. Und Annie ist A-N-N-I-E. anniesonnenberg.de. Da habe ich alles Mögliche drauf, auch alte Texte, die man einfach so sich dann durchlesen kann. Die sind teilweise Jahrzehnte alt, aber ich lasse natürlich nur die da, von denen ich auch meine, dass sie einen etwas überzeitlicheren Anspruch haben. Also, das klingt jetzt hochgestochen. Aber da kann man einige ältere Schätzchen finden, wo ich eben meine, dass sie heute auch noch lesenswert sind. Und auch so Dinge, für die ich mich einsetze. Dann habe ich eine Community-Seite und auf Facebook. Die findet man unter facebook.com/nordseenerd. Und auf Instagram bin ich auch. Das ist instagram.com/annie.sonnenberg. Den Punkt bitte nicht vergessen, weil man sonst woanders landet. Da findet man ab und zu ein bisschen was, so Bilder aus dem Garten oder Dinos oder Tiere oder einfach schöne Bilder. Im Wesentlichen aber tatsächlich Neuigkeiten zu meinen geschriebenen Werken oder das ein oder andere alte, wo ich halt meine, dass es gerade aktuell ist. Und man muss ein bisschen wissen, ich pfeife gelegentlich auf den Algorithmus und bin dann einfach mal für ein paar Wochen abgetaucht, weil ich das einfach brauche, um wieder kreativ sein zu können. Mit anderen Worten, wenn ich mal nichts zu sagen habe, dann sage ich auch nichts. Ich glaube, das ist auch mal ganz nett. Und auf YouTube bin ich auch. Da habe ich ganz viele von meinen Büchern als Hörbücher eingelesen. Teilweise sogar noch vor der Veröffentlichung. Also manchmal sind die Bücher dann letztlich anders geworden. Ist vielleicht auch ganz spannend zu sehen für die Leute, die meine Bücher schon kennen. Und auch einfach manchmal Themen, die mich beschäftigen. Ich habe schon mal was über Klimaschutz gemacht. Das ist sozusagen der Ideenhintergrund zu meinen Büchern. Im Aufbau begriffen. Aber das wird vermutlich auch immer so bleiben. Ein bisschen Work in Progress. Im Gespräch mit dem Leben einfach die Gedanken entwickeln. Und auch im Gespräch mit den, gerne auch im Gespräch mit den Hörern.
Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen?
Ja, das kann man als Taschenbuch im Buchhandel des jeweiligen Vertrauens kaufen oder auch online, zum Beispiel über den Shop auf der Plattform epubli.de. Ich bin normalerweise ein großer Verfechter des Buchhandels um die Ecke, sofern es die noch gibt. Aber diesmal muss ich wirklich einen Tipp geben. Das Ganze ist ja eine Spendenaktion. Und wenn man über epubli.de bestellt, dann fällt der Zwischenhändler weg. Dadurch wird dann automatisch das Autorenhonorar größer. Und weil ich das ja komplett spende, wird damit eben auch die Spendenmarge größer. Also wer da wirklich was tun will, der könnte sich eventuell überlegen, ob er das auf der Plattform machen darf, machen möchte.
Genau, das wäre eine richtig gute Idee. Was wünschst du dir von deinen Lesern?
Also ich wünsche mir von meinen Lesern für dieses spezifische Buch, dass sie mitfühlen und Freude natürlich am Buch haben, dass sie mitmachen, dass sie auch andere aufmerksam machen, also auf die Problematik der Seenotrettung oder auf die anderen Punkte, die angesprochen werden, die anderen Aspekte, auf Spendenmöglichkeiten vielleicht, gerne natürlich auch auf dieses Buch. Natürlich wünsche ich mir in diesem speziellen Fall besonders, dass sie das Buch auch kaufen oder auch, dass die eine oder andere Rezension im Internet landet, weil dann das Buch natürlich bekannter wird. Und last but not least wünsche ich mir von meinen Leserinnen und Lesern dasselbe, was ich auch von mir wünsche, nämlich, dass sie ihre Augen aufhalten, nicht nur für dieses Problem. Es ist ja völlig klar, dass niemand alle Probleme auf der Welt lösen kann, so ganz alleine. Und niemand kann ständig irgendein Problem wälzen, das macht einen ja fertig. Aber manchmal springt einem ein konkreter Missstand direkt ins Gesicht und für den kann man dann direkt was tun. Und damit ist echt viel gewonnen.
Das war ein schönes Schlusswort.
Das freut mich doch.
Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Das war wirklich sehr schön, sehr berührend. Und ja, ich hoffe, dass viele was mitnehmen können. Dein Buch kaufen natürlich. Ich kann es nur empfehlen. Kauf das Buch auf jeden Fall. Spendet. Und ja, vielleicht können wir was bewirken.
Das wäre wirklich schön. Danke nochmal für die tolle Atmosphäre. Da mag man solche Sachen auch wirklich gern vorlesen.
Ja, sehr gern. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ich hoffe, bis bald.
Bis bald.
Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.